NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Dezember 2002. Der Todestag des amerikanischen Filmregisseurs George Roy Hill.
Es war die Zeit der Helden, der Draufgänger. Es gab Männer, die nur lebten, um zu fliegen.
Sind Sie der beste Flieger von der Welt?
Nur der zweitbeste Flieger der Welt.
Das Fliegen fasziniert ihn. Als kleiner Junge bestaunt er die Propellermaschinen am Himmel. Mit 17 erwirbt George Roy Hill seine eigene Fluglizenz. Fliegen, das bedeutet für ihn Abenteuer, Nervenkitzel, Freiheit und ein schwereloses Leben voller Fantastereien und Illusionen. Ganz so, wie es sich seine Filmfiguren erträumen.
Sagt mal jemand 1, 2, 3, los!
1, 2, 3, los!
September 1969. Zwei Banditen rauben Banken und Postzüge aus und erobern mit ihrer jugendlichen Unbekümmertheit die Zuschauerherzen. Butch Cassidy und Sundance Kid verbannen Star Wars auf Platz 2 der besten Filme des Jahres und machen Robert Redford und Paul Newman zum gefeierten Dream Team.
Ich kann nicht schwimmen!
So was Verrücktes.
Der Mann im Hintergrund, Filmregisseur George Roy Hill, der mit zwei Banditen das Genre Western einmal schwungvoll gegen den Strich bürstet. Dass er den noch wenig bekannten blonden Softie Robert Redford für die Hauptrolle durchboxt, macht den Studioboss in Hollywood rasend. Der hatte Marlon Brando oder Steve McQueen vorgesehen.
Ich aber wollte Bob von Anfang an. Er hat außergewöhnliches Talent, ist zäh und völlig unabhängig. Der geht seinen eigenen Weg. Das funktionierte gut für Sundance. Er wirkt warmherzig und echt, besitzt aber auch eine raue, coole Schale.
Dass er Paul Newman durch die Wüste radeln lässt, mit einem Mädchen auf der Lenkerstange zum Lied Raindrops Keep Falling on My Head, empört beinharte Western-Fans und Robert Redford.
Ich war entsetzt. Was hat dieser Song mit dem Film zu tun? Regentropfen fallen auf meinen Kopf. Was soll das? Aber ich habe mich genauso geirrt wie die Kritiker. Das Publikum liebt es.
Riskante Entscheidungen, verspielte Experimente und Herausforderungen sind charakteristisch für George Roy Hill. Er probiert sich quer durch alle Genres und definiert dabei seine eigenen Regeln. Seine Filmografie ist mit 14 ganz unterschiedlichen Werken überschaubar und beeindruckend zugleich. Sie werden allein 37 Mal für den Oscar und 21 Mal für die Golden Globes nominiert.
Alles klar? Dann kann's wohl losgehen.
Redbird, wir kommen!
Was ist in dem Wagen?
Sprengstoff.
Bist du denn wahnsinnig?
Schlachthof 5. Das ist Schlachthof 5.
Ich nehme an, ich wäre kein guter Journalist, wenn ich nicht wüsste, dass hinter diesem ganzen Zynismus sich nur eure tieferen Gefühle und eure Missgunst verbergen.
Für die Ganoven-Komödie Der Clou wird er mit dem Regie-Oscar geadelt. Und trotzdem kennt heute kaum jemand seinen Namen.
Er war unbequem, durchgeknallt und wollte immer gegen den Strom schwimmen. Dadurch hat er schräge, aber richtig gute Sachen gedreht. Ich hoffe, dass George eines Tages die Aufmerksamkeit erhält, die ihm zusteht.
Er lebt zurückgezogen, meidet rote Teppiche, mag keine Presse am Set und spaltet die Gemüter.
Bei George Roy Hill habe ich in Erinnerung, dass er ein sehr hochgewachsener Mann ist. Er war eine sehr umgängliche, sehr sympathische Persönlichkeit.
Die Filmkritiker Gerhard Midding und Lars-Olaf Bayer konnten ihn 1989 auf einem Festival in Frankreich treffen.
Er wirkte auch irgendwie sehr vornehm, fand ich. Man hätte ihn auch für einen Briten halten können. Also gar nicht so, wie man sich einen amerikanischen Regisseur vorstellt.
Zu dem Zeitpunkt hatte er den Großteil seiner letzten Filme in Europa gedreht. Die Libelle, Little Romance, das ist so ein kleiner nostalgischer Film mit Laurence Olivier, spielt zumindest zum Teil in Paris. Also das ist schon jemand, der auch den Blick über Amerika hinausgeworfen hat.
Tatsächlich hat er europäische Wurzeln. George Roy Hill wird am 20. Dezember 1921 in Minneapolis geboren, als Sohn irischer Eltern. Er studiert Musik in Yale, doch sein Professor Paul Hindemith attestiert ihm unzureichendes Kompositionstalent. Als der den jungen George aber im Studententheater in der komischen Oper Patience von Gilbert and Sullivan sieht, ist er derart begeistert, dass er ihn 1942 doch die Prüfung bestehen lässt. Unter einer Bedingung: George soll eine Theaterkarriere anpeilen.
Sie waren die Tollkühnsten in einer kleinen Schar der Besten. Männer, die den Krieg wie durch ein Wunder überlebt hatten und nun alles riskierten, um weiter fliegen zu können.
10 Tage später tritt er der Navy bei, wird zum Marineflieger ausgebildet und im Südpazifik eingesetzt. Während er Verletzte aufnimmt, ist er ungeschützt dem Bodenfeuer ausgesetzt. Grenzerfahrungen, die er in seine Filme einfließen lässt, wie The Great Waldo Pepper, auf Deutsch Tollkühne Flieger mit Robert Redford.
Oft saß der Tod neben ihnen, aber es erschien ihnen ruhmreich, so zu sterben.
Waldo! Nicht jetzt!
Der schmale Grat zwischen Nervenkitzel, Faszination und Tod spielt in vielen seiner Werke eine Rolle. Selbst seine Komödien sind mit tiefer Melancholie durchzogen.
Es gibt doch so ein Bewusstsein dafür, dass das Leben von der einen auf die nächste Sekunde vorbei sein kann. Zack, bumm, dass der Tod sehr plötzlich einbricht in das Leben. Waldo Pepper ist ein Beispiel, Gab ist ein anderes Beispiel.
Garb? Garb?
Garb?
Ja, Garb.
Hört sich an wie ein Fisch. Meine Tochter ist von einem Garb geschwängert worden.
Das ist so eine Art von Lebensweisheit. Die Filme kommen so leicht daher und gleichzeitig hat man das Gefühl, naja, so alles gut ausgehen wird das nicht. Also es wird sicher irgendwas passieren, was erstmal fröhliche Stimmung durchbrechen wird. Das ist schon so etwas, ist, was das Werk von Joshua Hill prägt.
Technical Sergeant Garb.
Ich wusste es. Ein gottverdammter Soldat.
Nach dem Krieg studiert er in Dublin Literatur, promoviert über den Iren James Joyce und steht dort auf der Bühne des Abbey Theatre. Es sind prägende Jahre, denen sich 1952 ein weiterer Kriegseinsatz in Korea anschließt. In der Ferne bilanziert er:
In Yale stand ich auf der Bühne, weil es mir unglaublich viel Spaß machte, aber plötzlich wurde es schmerzhaft. Gleich nach Irland spielte ich in New York The Creditors von Strindberg, bekam gute Kritiken, hatte aber vor jedem Auftritt enorme Schweißausbrüche und Magenkrämpfe. Mittlerweile blockiert mich meine Angst vor Menschenmengen regelrecht.
Er meidet das Rampenlicht, reicht erste Skripte bei Bühne und Fernsehen ein, beginnt Regie zu führen. Seine Inszenierungen am Broadway werden von der Presse als ein Wunder und als brillant gefeiert. Mit der Verfilmung seiner Tennessee Williams-Inszenierung Period of Adjustment feiert er 1962 sein Hollywood-Debüt. Das Comedy-Drama erhält eine Oscar- und eine Golden Globe-Nominierung für die junge Jane Fonda.
Think it'll be White Christmas, honey?
Hollywood befindet sich seit den 50er Jahren im Umbruch. Das alte Studiosystem löst sich auf und man sucht nach frischem Wind und Talenten, die in Sidney Lumet, John Frankenheimer, Arthur Penn und etwas später auch in George Roy Hill gesehen werden.
Das ist so eine ganze Generation, von denen er, glaube ich, einer der eigentümlichsten ist. Diese Generation, die in den 50er Jahren beim Live-Fernsehen in New York begonnen haben.
Joshua Hill speziell hat A Night to Remember gedreht über den Untergang der Titanic. Das wurde live im Studio gedreht mit über 100 Schauspielern. Und er hat dann auch erzählt, dass es nur ein einziges Mal geklappt hat, nämlich an dem Abend, als sie es live gezeigt haben in den Vereinigten Staaten.
Es war die mit Abstand aufwendigste Live-Show des amerikanischen Fernsehens, gefolgt von seinem preisgekrönten Projekt über die Nürnberger Prozesse. Jede Position, jedes Wort, jede Kameraeinstellung mussten sitzen, was ein Höchstmaß an Weitsicht und Professionalität erforderte. So erklärt sich, warum Hollywood-Studio-Bosse ihm, dem Newcomer, von Beginn an teure Produktionen anvertrauen. Er bekommt Macht und künstlerischen Einfluss wie kaum ein Regisseur zuvor. Während sich seine Wegbegleiter zeitgenössischen, politisch brisanten Themen widmen, ist er ein Geschichtenerzähler, ein Nostalgiker. Große historische Ereignisse und soziale Belange bettet er in das persönliche Schicksal einzelner Betroffener ein. Wie in dem Musical Modern Millie, in dem Millie in den 20er Jahren vom Land in die Stadt zieht, um reich und modern zu werden, koste es, was es wolle.
Ein Film, den ich mit sehr viel Genuss angeguckt habe, war Hawaii, ja, diese Michener-Verfilmung. Das ist ein großes Spektakel. Es geht auch um düstere Themen, um die Vernichtung von Ureinwohnern. Aber das fand ich sehr bemerkenswert, dass der was unheimlich Ausladendes hat und gleichzeitig aber auch so eine Düsternis, die ich normalerweise nicht finde in Hollywood-Filmen.
Licht- und Schattenseiten des Lebens macht er für den Zuschauer ganz subtil durch technische Finessen erlebbar. Zwei Banditen beginnt mit schwarzem Hintergrund. Newman kommt in Sepia aus dem Schatten ins Licht. Die Bewegung von dunkel zu hell und wieder zurück zu dunkel ist das Stilmittel, um dem Western trotz Ironie und Pointen eine emotionale Tiefe zu verleihen.
Wenn er mir das zahlen würde, was er rausschmeißt, um mir das Handwerk zu legen, würde ich sofort aufhören.
Sie werden uns weiter jagen, bis sie uns kriegen.
Robert Redford.
My admiration for George Roy Hill.
Ich bewundere an George, dass er durchgeknallt genug ist, um interessante Erfahrungen zu machen. Er ist kompromisslos, ein Schlitzohr, steckt voller Überraschungen. Das macht es so lebendig. Und dabei weiß er ganz genau, was er will, ist absolut diszipliniert, perfekt vorbereitet und versteht exakt die Bedeutung der Geschichte. Ich habe mir viel von ihm abgeguckt.
Hawaii und Modern Millie waren kommerzielle Erfolge. Für zwei Banditen bekommt er daraufhin den Final Cut. Das heißt, vollständige Narrenfreiheit. Er schmeißt alle Westernregeln über Bord, nutzt sein Gespür für Stimmungen, Musik und präzise Pointen und lässt sich von europäischen Filmemachern inspirieren. Das bringt eine ganz neue Frische und Beschwingtheit in den Hollywood-Blockbuster.
Er hat Jules und Jim gesehen von François Truffaut. Es ist jemand, der etwas aufgreift, was ästhetisch in der Luft liegt. Wie es die Nouvelle Vague, wie es die französische Neue Welle vorgeführt hat. All diese Dinge, die so diese Leichtigkeit von Butch Cassidy und Sundance Kid ausmachen, da gibt es eine Offenheit für frischen Wind, den man ins Kino bringen kann. Da ist Butch Cassidy fast der Höhepunkt seiner Karriere.
Hinter den Kulissen plant er ein Wettrennen durch die Wüste. Er in seinem Doppeldecker-Sportflugzeug, Redford in Porsche und Newman in seinem VW. Was nach jungenhaftem Spaßprogramm aussieht, ist bis ins Detail durchdacht. George Roy Hill will seine Männer in die filmgerechte Stimmung versetzen.
Schauspieler können dir total auf den Sack gehen, wenn Eifersucht im Spiel ist. Aber in dem Fall haben es Bob und Paul geschafft, sich anzufreunden. Paul musste ertragen, dass Bob immer 15 Minuten zu spät kam. Dafür musste Bob über Pauls schlechte Witze lachen. Das ist verdammt wichtig, um es authentisch auf der Leinwand rüberzubringen.
SOS und Robo! Paranze! Manos. Manos arriba!
Naja, die haben sie ja oben. Lies weiter!
Arriba! Auch liest du doch weiter, wenn du so schlau bist.
Aus dieser Generation der Filmemacher ist er auch so ein bisschen der ungenierteste Unterhalter.
Absolut.
Für ihn ist es wichtig, dass etwas als Zerstreuung funktioniert. Auch der Clou ist natürlich ein unheimlich pfiffiger Film. So ein bisschen Cobra übernehmen sie, Mission Impossible, genau. Folge im Chicago der 30er, in der Depressionszeit.
Vielleicht kann ich mitlachen.
Ich lache über einen Komiker, der gerade $5,000 verschenkt hat.
1976 steht er als erster und einziger Regisseur mit gleich zwei Titeln auf der Liste der 20 besten amerikanischen Filme aller Zeiten. Mit zwei Banditen und Der Clou.
Heiraten wollte ich nicht. Ich wollte ein Baby.
Aber ein Ehering, Schatz.
Ich brauchte nicht seinen Ring, Mutter. Ich brauchte sein Sperma.
Wage es ja nicht, in diesem Hause Sperma zu sagen.
Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64.
Kritiker würdigen 1982 noch den schwarzen Humor in seiner Tragikomödie Gab und wie er die Welt sah und sein Talent mit technischen Finessen ganze Jahrzehnte in einem Film zu raffen. Komplexe Handlungsstränge zu entheddern. Doch der kommerzielle Erfolg bleibt aus. Seine Hochphase in Hollywood endet. Als Gerhard Midding und Lars-Olaf Beyer ihn 1989 treffen, ahnen sie nicht, dass er mit der Komödie Funny Farm gerade seinen letzten Film gedreht hat.
Das ist schon erstaunlich.
Er war auch noch ziemlich jung, ja. Also ich meine, wer so gigantische Erfolge, also wir reden jetzt nicht über einen Film, sondern wir reden über mehrere Filme hintereinander, die so erfolgreich waren. Mir ist ein bisschen unklar, warum das dann irgendwie abgerissen ist zwischen ihm und Hollywood.
Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64.
Mit 68 Jahren taucht er ab in die Anonymität. Als er mit 81 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung stirbt, hinterlässt er 4 Kinder, 14 Enkel und jede Menge offener Fragen.
Ich fliege, Helen.
Ja, mein Liebster.
Ich fliege.
Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an George Roy Hill, der am 27. Dezember 2002 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.